Herzlich willkommen in meinen Podcast. Schön, dass du hier reinhörst. Bevor es mit dieser Podcast-Folge losgeht, habe ich eine kleine, große Bitte. Ich habe jetzt über 150 Podcast-Folgen und habe für dieses Jahr meinen Podcast eingereicht für den Deutschen Podcast-Preis, für den noch bis zum 20. Mai abgestimmt werden kann. Und darüber würde ich mich sehr freuen, wenn du mit einem kurzen Klick in den Shownotes auf den Link für den Deutschen Podcast-Preis für mich abstimmst. Ich habe meinen Podcast eingereicht für das Thema beste Information und du brauchst da keine E-Mail-Adresse eingeben und gar nichts. Du gehst wirklich direkt nur auf den Link und kannst direkt für meinen Podcast abstimmen. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge mit Anne Cornelli.
Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder zugeschaltet habt und ich habe heute eine Gästin bei mir, die sicherlich einigen von euch bekannt ist. Es ist nämlich die Anne Cornelli, die Gründerin von Hermanni, das größte Frauenfinanzportal in Deutschland. Sie ist Top-Managerin der Investmentfondsbranche und war lange Zeit auch Geschäftsführerin für Morningstar. Wir werden aber hier nicht über Finanzen für Frauen sprechen, obwohl wir ja natürlich mehrere Folgen dazu machen könnten, sondern ich habe Anne hier bei mir eingeladen in ihrer Rolle als Arbeitgeberin und dazu möchte ich mit ihr einfach sprechen. Ich sage auch gleich noch mehr dazu, aber erstmal möchte ich Sie begrüßen und freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nimmt. Liebe Anne, herzlich willkommen.
Ja, sehr gerne, Smaro. Ich freue mich immer, mit dir über meine Leidenschaftsthemen zu sprechen.
Ja, das merkt man auch, dass es deine Leidenschafts- und Herzensthemen sind. Ja, also wir waren da und dort ja schon mal in Kontakt. Ich habe dich jetzt aber nochmal explizit angesprochen, ob ich dich denn interviewen darf in deiner Rolle als Geschäftsführerin und eben auch Arbeitgeberin bei Hermanni, weil du eine tolle Podcast-Folge gemacht hast, finde ich. Die verlinke ich auch gerne und empfehle auch wirklich alle da mal reinzuhören. Das ist die Podcast-Folge 195 von Hermanni Talk. Und da beschreibt Anne so ihre Erfahrungen, langjährige Erfahrungen in der Arbeitswelt und beschreibt vor allem auch das, was ihr eben positiv aufgefallen ist, was sie mitgenommen hat und jetzt eben für sich und für ihr Team, für ihr Geschäft weitergibt. Und ich glaube, das sind für dich, Anne, so viele Selbstverständlichkeiten, die aber so aus meiner Erfahrung und aus meiner Berührung mit vielen Unternehmen leider doch nicht selbstverständlich sind. Und was meine ich da zum Beispiel? Du berichtest über deine Erfahrungen, die du gemacht hast, die dir sehr positiv aufgefallen sind, wie in dem einen oder anderen Unternehmen, in dem du vorher warst, wie wertschätzend da mit Menschen umgegangen ist. Also da beschreibst du, dass es eben egal war, wer wo wie arbeitet, woher jemand kommt, dass immer sehr, sehr wertschätzend mit den Menschen umgegangen ist. Vielleicht magst du mal was dazu sagen.
Ja, sehr gerne. Also ich habe ja sehr lange bei Morningstar gearbeitet, hast du ja gesagt. Und ich finde, Morningstar war und ist schon immer ein sehr moderner Arbeitgeber gewesen. Und deshalb habe ich das entsprechend auch erwähnt, weil man muss sich mal vorstellen, dass ich erst nach meinem Ausscheiden, wohlgemerkt, ich war dort 15 Jahre, ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich ja eigentlich die einzige Geschäftsführerin war, die mehrere Länder geleitet hat für Morningstar weltweit. Ja, also das zeigt eigentlich, dass die Tatsache, dass ich eine Frau in so einer exponierten und wichtigen Rolle des Unternehmens, dass das ein No-Go, also ein Non-Event war. Ne? Mhm. Und weil wir einfach, und deshalb habe ich das auch so gesagt, weil es war einfach, die Leute bei Morningstar wurden eingestellt, weil sie was konnten, weil sie Potenzial hatten und weil sie motiviert waren. Und das waren die Einstellungskriterien und nicht, ob du jetzt besonders gut aussiehst, ob du akzentfrei Englisch gesprochen hast, ob du welche Religion du angehörtest oder welche sexuelle Orientierung du hattest. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, dann weiß ich auch, dass ich damals, als ich da reingegangen bin, war ich ja inzwischen, wurde ich zum zweiten Mal Mutter. Und meine Tochter wurde da gerade ein Jahr alt, als ich dort angefangen habe, mein zweites Kind. Und mein Chef, der mich eingestellt hat, der war Schwede. Und wer sich in der Female Finance Szene ein bisschen auskennt, weiß natürlich, dass die nordischen Länder sehr für Gleichberechtigung sind und dass dort auch sehr stark praktiziert wird. Und er hat damals zu mir im Vorstellungsgespräch gesagt, die Tatsache, dass ich eine Frau bin, eine erfolgreiche Karriere und zwei Kinder habe, sind für ihn Einstellungskriterien. Da sage ich zum Hans, not the prevailing view in the German business community. Ja, das heißt, der hat wirklich super smarte Dinge gemacht, weil der Hans war jetzt kein Wohltäter, ja, sondern hat einfach gewusst, Adi ist motiviert, die hat wenig Zeit, ja, also eben zwei Kinder zu betreuen, aber sie will was reißen. Und deshalb hat er mich eingestellt. Ja, und
Wahnsinn, oder?
genau, das so im Nachhinein denke ich mir, Gott, dass ich überhaupt einen Job gekriegt habe in der Konstellation. Das ist ja 23, 24 Jahre her, weil meine Tochter ist heute 24. So, aber will nur sagen, das war damals schon ein sehr modernes Unternehmen. Ich habe ja auch viele Jahre in Amerika gearbeitet und bevor ich zu Morningstar gegangen bin, war ich ja bei einer Fondsgesellschaft tätig, habe bei denen ja in Boston angefangen. Und habe da ähnlich positive Erfahrungen gemacht, wenn du darüber redest, wie man Menschen richtig behandelt und gut behandelt. Und das war bei Pioneer ähnlich. Ja, ob du jetzt die Assistentin warst, die an der Rezeption saß, oder du warst der CEO. Also die wurden alle gleichmäßig freundlich behandelt. Und du hattest nie das Gefühl, dass du nur weil du an der Rezeption saßt, weniger wert warst. So. Und das ist mir sehr, sehr in meiner Karriere immer positiv aufgefallen. Bei Morningstar, diese Wertschätzung war für alle gegeben. Jeder konnte seine Sache sagen. Ja, das heißt nicht, dass jede Idee eine gute Idee war, ja. Aber es wurde ein sehr offener Umgang gepflegt. Aber es war eine Hohleistungskultur. Ja. Und ich glaube, manche Leute denken dann, das ist so ein bisschen ein Kuschelfaktor, dem ist nicht so. Ja, sondern es gab eine klare Erwartungshaltung. Jeder hat seine Leistung zu bringen. Aber es war nicht wichtig, in welcher Zeit. Ja, ob du abends da gesessen hast oder morgens um 8, das war völlig dir überlassen. Im Gegenteil, mein Chef, der Schwede, der hat zum Beispiel zu mir gesagt im Sommer, ja, wie du machst nur 2 Wochen Urlaub, mach doch mindestens 3 Wochen frei. Ja, welcher deutsche Arbeitgeber sagt das denn zu dir? Ja? Weil die Schweden machen natürlich in 4 Wochen da die Schotten dicht. Ja?
Ja,
Also
total.
will nur sagen, ich hab da eine sehr positive Erfahrung gehabt. Es gab einen hohen Leistungsdruck, aber ich war ja auch willens, das zu leisten. Aber eben, du hast dich wertgeschätzt, hast dich gut aufgehoben gefühlt und das wird ja auch von oben vorgelegt, ja. Sprich, wenn wir Einzelne im Team hatten, die das nicht mitgetragen haben oder die haben da auch nicht lange überlebt.
Ja, aber das eine hängt doch auch mit dem anderen zusammen, oder? Also ich denke ja gerade, wenn man sich wertgeschätzt fühlt und vor allem, du hattest das auch so beschrieben, dass man da sich als Teil des Ganzen fühlt, egal wo, also in welcher Position man arbeitet, dass
Genau.
dann die Leistungsbereitschaft dann eben irgendwo mehr oder weniger von alleine auch kommt, ja? Also ich denke, das eine bedingt das andere, oder nicht?
Nein, das ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb es geht ja auch darum, dass die Leute sich abgeholt fühlen, mitgenommen und ernst genommen fühlen. Und das wird in manchen Unternehmen, auch in vielen deutschen Unternehmen, finde ich, nicht so praktiziert. Es gibt da auch noch altmodische Denken, so Hoheitswissen, ne? Ich weiß das und du brauchst es nicht zu wissen. Anstelle, dass man begreift, je mehr wir kollektiv wissen, desto mehr können wir leisten. Und wenn ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe, die mehr wissen als ich, ist, finde ich, immer wieder super. Ja, weil ich lerne von denen, ja, und das muss man so begreifen. Aber es gibt viele Menschen hier in Deutschland, deshalb, ich habe auch nie lange bei einem deutschen Unternehmen gearbeitet. Ich habe da meine Ausbildung gemacht und danach nie wieder. Ich passe da in diese deutsche Kultur überhaupt nicht rein, weil ich eben eine andere Denke habe. Und ich sehe das eben, dass manche tradierte Unternehmen dieses Denken vorherrscht, ne? Ich muss mehr wissen als du. Wissen ist was Besonderes. Das halte ich eben für absolut aus der Zeit gefallen. Und diese Hierarchie, zu glauben, er oder sie ist jetzt Chef und ich bin Dulli, das ist doch völlig daneben. Ja, also wir reden hier über eine Generation Gen Z, wo ich ja auch weiterhin sehr viele Management-Erfahrung habe, weil viele dieser jungen Leute heute für mich arbeiten, die auch anders behandelt werden wollen. Das musste ich auch erst nochmal lernen. Deshalb ist es völlig falsch, wenn man in einem Unternehmen nicht wertschätzend miteinander umgeht. Das heißt nicht, dass es nicht Regeln gibt, dass die Leute nicht im Team zu arbeiten haben und ihre Leistung abzuliefern haben. Aber so sozusagen hier die Leute zu spüren zu lassen, dass sie weniger wert sind. Was ist denn das für ein Irrglaube?
Ja, also ja, aber das ist halt eben tatsächlich leider so nicht. Und ich habe ja in meinem Job, muss man ja auch sagen, natürlich am meisten mit solchen Fällen zu tun aus dem Arbeitsleben, die halt irgendwie nicht so gut laufen. Außer ich mache Seminare und dann berate ich so im Vorfeld, dann ist es besser. Und da kriege ich wirklich viele, viele unschöne Geschichten mit und auch Geschichten, bei denen man sich denkt, das kann doch einfach nicht sein, das ist einfach schon manchmal gar nicht menschlich. Ne? Also gerade tatsächlich auch mit Frauen, die Mütter werden, da passiert also genau das Gegenteil von dem, was du jetzt vorhin beschrieben hast. Also das kommt absolut selten vor, dass da jemand wertgeschätzt wird dafür, dass man eben Mutter ist und arbeitet, ne? Dass man sieht, ja, da ist ja jemand besonders flexibel und leistungsbereit und so weiter, sondern es wird ganz anders eingeordnet, oh je, die fällt dann ständig aus oder was auch immer, dass man da mal ausfällt zwischendurch, aber das ist ja kein Dauerzustand, ne? Und bei denjenigen, wo der Arbeitgeber da halt eben flexibel reagiert, die sind da wirklich sehr dankbar dafür, und also da habe ich natürlich auch solche Beispiele, die sind ihrem Arbeitgeber treu da natürlich, ne? Und das spricht sich auch
ganz
um,
genau.
Die erzählen natürlich positiv darüber auch.
Total, dass eine gewisse Loyalität dann vorherrscht, aber ich denke mal, heute kann man sich als Arbeitgeber das auch nicht leisten, einfach von vornherein Dinge einfach auszuschließen auf vielleicht vergangene Erfahrung. Es gibt zu wenige ausgebildete Arbeitskräfte, neue onzuboarden kostet Geld. Und warum sollte man nicht die Talente dann eben, man muss ein bisschen umdenken. Ja. Und daran scheitert es, man versucht da so die eierlegende Wollmilchsau, die sollen alle Vollzeit arbeiten, immer auf Abruf und so weiter. Das Thema habe ich auch, ne? Das ist ganz klar. Ja. Aber dann muss man eben mit der Zeit auch ein bisschen gehen und dann die modernen Mittel nutzen, die uns zur Verfügung stehen, und den Frauen, die es da trifft, das Vertrauen entgegenzubringen. Weil was machst du denn, wenn die Männer, mehr Männer Teilzeit arbeiten?
Ja.
Hast du ja auch, ja?
Ja.
Die sich ja oft nicht trauen, weil eben die Arbeitgeber da sie diskriminiert. Also von daher, es ist ein ganz viel in Bewegung, es ist ein ganz großes Thema, wie ich Talente halte.
Ja.
Und es verlangt schon viel Fingerspitzengefühl und auch einfach mal ein bisschen Mut seitens der traditionellen Arbeitgeber, da mal was zu wagen. Ja, in großen Firmen ist das ja immer eine Diskussion. Da gibt's ja dann auch Programme und sowas. Aber gerade bei vielen kleineren Arbeitgebern, du bist ja hier auf dem Land, ich bin ja auch hier, zwar am Speckgürtel von München, aber trotzdem auf dem Land lebe ich. Da gibt es noch sehr traditionelle Arbeitgeber und die müssen dann schon aufwachen, sonst kommt da keiner mehr hin.
Ist bei mir im Schwabenland nicht anders. ja, auf ein anderes Thema möchte ich jetzt gerne noch zu sprechen kommen, was du auch angesprochen hattest, gerade in dieser Podcast-Folge, nämlich das Thema Quereinstieg oder wenn es darum geht, Mitarbeiter einzustellen, auf was es ankommt. Du hast vorhin schon so ein bisschen angesprochen und du hattest da auch von einem sehr interessanten Fall oder einer Einstellung in deiner vergangenen Position berichtet. Da will ich jetzt auch nicht so viel verraten. Du weißt, glaube ich, was ich meine. Da würde ich gerne nochmal mit dir drüber sprechen. Und auch dieses Thema, ja, Karriere muss ja nicht immer nach oben gehen. Ne? Also das sprichst du ja auch an.
Genau,
ich glaube, das ist auch bei vielen Unternehmen so ein Thema, ja.
Ja, zur Quereinsteiger-Thematik, also als ich damals bei Morningstar war, haben wir ja auch immer viel Personal gesucht, und da wir ja nun nicht Siemens und Allianz waren, sind uns damals diese Bewerbungen ja auch nicht regelmäßig ins Haus geflattert. Das heißt, wir waren ja auch oft froh, wenn wir Bewerbungen bekommen hatten. Und das heißt, du bist ja per se einfach schon ein bisschen drauf angewiesen, genauer hinzugucken. Und aber insgesamt war es eben so, wir hatten einen Fall, den ich immer wieder erzähle, von meinem Freund Norbert. Den gibt es wirklich, und der hatte sich beworben bei uns, und Norbert war professioneller Balletttänzer. Und dann kommt da so eine Bewerbung, und dann steht da drin, der hat für eine Ballett-Company getanzt, viele Jahre in New York und weltweit, und denke ich, und der bewirbt sich hier, ne? Dachte ich
mir, auf was für eine Stelle hat er sich beworben?
Genau, und er hat sich aber auf eine Datenstelle beworben. Das ist wirklich eine Anfängerstelle bei uns. Und ich habe erst gedacht, strange, so ein Balletttänzer. Und dann habe ich mir aber den Lebenslauf näher angeschaut. Und dann habe ich eben bemerkt, dass der mal früher eine Ausbildung als Kürschner gemacht hat, die auch erfolgreich abgeschlossen hat. Und dann Ballett seine Leidenschaft war und das viele Jahre praktiziert hat. Und wer natürlich schon mal Ballett getanzt hat oder es versucht hat, weiß, dass das eine hohe Disziplin erfordert. Und dann ist mir eben aufgefallen, dass der in seinem Lebenslauf alles, was er gemacht hat, hat er auch zu Ende gebracht. Das war irgendwie so ein Künstlertyp, der heute dies und morgen das. Und danach war er zu alt zum Tanzen und dann hat er nochmal eine kaufmännische Ausbildung hinterher gemacht und hat dann ein Ballettstudio kaufmännisch geleitet. Und das wird aber nicht so viel Geld eingebracht haben. Und dann hat er sich bei uns beworben. Und da dachte ich mir, hey, der hat einen stringenten Lebenslauf. Ja, hat sich immer wieder eingearbeitet, hat hervorragende Zeugnisse gehabt, wo die Leute sich auch wirklich ins Zeug gelegt haben, nicht nur die üblichen Floskeln geschrieben haben, sondern wie wertvoll das war, was und so weiter. Und dann habe ich ihn zum Gespräch eingeladen und ich dachte mir auch, naja Gott, ne, der soll hier ein paar Daten machen. Also wie schwer kann das denn sein? Das bringen wir ihm bei. Und so war es auch. Und der kam und wir waren es auch sympathisch und wir haben den eingestellt und die anderen haben auch gesagt, du, das kriegen wir hin. Dann haben wir den Norbert eingearbeitet und das war einer der besten Angestellten, die ich je hatte, der auch heute noch immer in der Branche tätig ist, eine Managementfunktion inzwischen hat. Und so viel dazu, ja, zum Quereinsteiger. Und ich glaube, man muss eben auch diese Transferleistung bringen, gedanklich. Ja, was hat er gemacht? Und da für mich war eben dieses Stringente, er hatte eine Motivation und er war auch nicht doof. Ja. Und da das jetzt nicht ein Job war, wo ich ein krasses Studium benötigt habe, war das auch relativ leicht zu bewerkstelligen, wenn du dann dein Gehirn einschaltest und
ja,
Kollegen hast,
ja,
die dich
klar.
einarbeiten.
Ja, klar. Also natürlich, für manche Stellen braucht man halt eine bestimmte Qualifikation, die halt durch ein Studium oder so da sein muss, aber
genau.
für viele halt eben auch nicht. Ja, und ich glaube,
genau.
da sind auch nicht viele Arbeitgeber da so offen, da mal eben auch so einen Lebenslauf anzuschauen, der jetzt auf den ersten Blick nicht auf diese Stelle wirklich passt und zu sagen, wir versuchen es mal. Ja, und klar
das
ist es
wird
natürlich.
Auch, das Ja, und das wird halt immer schlimmer, weil natürlich durch die ganzen Systeme und KI werden Bewerber sofort aussortiert, wenn sie gewisse Kriterien, und das halte ich für echt ein Problem, dass man diese Talente nicht entdeckt, weil wir eben einen so verkleinerten Talentpool haben, du kannst dir das nicht mehr leisten als Arbeitgeber, einfach nur nach Schema F zu rekrutieren. Also sorry, da musst du eben ein bisschen genauer hingucken.
Ja, absolut. Du sprichst jetzt auch noch ein Thema an. Ne? Das kann man wahrscheinlich heutzutage gar nicht aus irgendeiner Podcast-Folge rauslassen, aber dass natürlich im Bewerbungsverfahren KI eingesetzt wird, das ist jetzt an sich auch nicht unbedingt neu, aber natürlich jetzt noch verstärkter. Und man da halt eben ja diesen gesunden Menschenverstand dort halt nicht wiederfindet, ja, das ist tatsächlich ein Punkt, ein Thema. Und ja, da muss man sich auch überlegen, wie man da trotzdem vielleicht noch auch andere erreicht. Ich wollte das eigentlich auch noch aufgreifen, um zu sagen, gerade weil ja du auch mit deiner Vision ja dich hauptsächlich an Frauen richtest, auch gerade bei den Bewerbungen ist es ja so, dass Frauen eben sich ja auch nicht trauen, sich auf Stellen zu bewerben, bei denen sie denken, oh, da habe ich aber nicht den passenden Lebenslauf dazu. Ja, und das Beispiel, was du gezeigt hast, sagt ja, ruhig mal trotzdem probieren, ja, wenn man der Meinung ist, ja, aber ich kann ja meine Qualitäten, meine Fähigkeiten zeigen und sich trotzdem zu bewerben auf solche Stellen, die man interessant findet oder das Unternehmen vielleicht interessant findet, das ist ja ein Thema an sich, ne, dass ein Arbeitgeber, so darum geht's mir ja hier auch, sich attraktiv zeigt und jemand sagt, oh, da habe ich schon so viel Gutes auch gehört oder gelesen und da möchte ich mich auf jeden Fall bewerben. Und wenn man dann natürlich von so einer KI aussortiert wird, das wäre dann natürlich schlecht, klar.
Ja, ich meine, bei Hermanni haben wir das ja auch so. Wir sind ja auch ein kleines Unternehmen und ich hatte auch eine Kollegin, die sich beworben hat, die auch mit Finanzen nicht im Detail keine Finanzausbildung im per se hatte, aber sie hat sich Dinge selbst beigebracht. Sie hatte andere Fähigkeiten, immer wieder bei dem Thema, und die hat super hier in das Team reingepasst und was sie da so an Finanzfeinheiten wissen musste, das hat sie dann eben hier noch gelernt. Ja, da muss man eben auch ein bisschen reingeben und die hat hier einen total tollen Job gemacht. Ja. Also es gibt eben, wie gesagt, nicht die perfekten Talente, so wie früher, ja, wo der Arbeitsmarkt eben umgekehrt war. Ja, und heute ist es ja ein Arbeitnehmermarkt. Da muss man einfach mitdenken. Aber das ist auch eine Challenge für die Unternehmen, wenn du
Ja.
massenweise Bewerbungen hast, wie du die managst, ne?
Klar,
Ja, es
natürlich.
ist,
Also,
es gibt da keine leichten Antworten, ne?
nee, das ist schon richtig, absolut. Ja, und wenn man denn halt eben dann ja seine Talente gefunden hat und froh ist, welche zu haben, die vielleicht auch weiterentwickelt hat, dann stellt sich ja auch immer wieder die Frage, okay, wie geht's denn weiter? Na, gerade ja auch jungen Menschen, aber ob, na, ich will nicht sagen, auch dass nicht ältere Menschen da auch Ambitionen haben, sich eben weiterzuentwickeln. Das Thema Karriere. Da hast du auch das angesprochen, und das sehe ich genauso und finde ich auch schade, dass man der Meinung ist, man muss immer irgendwie eine Stufe weiter nach oben kommen, na, oder irgendwie die Karriereleiter weiter nach oben kommen. Und du beschreibst da auch, ja, eine Entwicklung kann ja auch horizontal irgendwie funktionieren, ne?
Genau. Ja, also das finde ich auch sehr wichtig. Hat eine Schweizer Professorin hat diesen Begriff geprägt, eben, dass Karrieren in Wellen verlaufen werden künftig. Und das fand ich eine sehr gute Bezeichnung. Es entspricht auch meiner persönlichen Erfahrung, weil life happens. Ja, also du kannst jetzt noch so ambitioniert sein und so weiter, dann passiert etwas. Ob das eine Krankheit ist oder ob das ein persönlicher Lebensumstand ist mit einem Partner, Partnerin, älteres oder ein Kind wird krank. Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Situationen, wo du eben für dich entscheidest, du kannst diese Karriere, die du dir ursprünglich vorgestellt hast, ne, so hier vorgezeichnet ist, irgendwann mal machst du diese Stufe, die nächste Stufe, dann bist du Chefin und hast 300 Leute unter dir oder so. Das funktioniert nur bedingt. Erstens mal aus persönlichen Gründen, weil sich Dinge verändern, aber es passiert eben auch heute viel, viel häufiger, dass in gerade in großen Konzernen und die Leute mal glauben, ihre Jobs sind sicher, dem ist nicht so. Ja? Weil es werden halt sehr viele Management eben gecuttet. Es gibt diese berühmt-berüchtigte Matrix-Organisationsstruktur, die muss man eben auch mögen. Und deshalb ist es nicht mehr so, dass einfach jetzt hier du linear eine Karriere machst. Ja? Also das ist, die Zeiten sind vorbei. Das heißt, man muss per se flexibler bleiben. Aber selbst wenn du eben sagst, ich bin jetzt hier eine Vorgesetzte für ein paar Leute, das ist für viele ein Traum, dann erkennen sie, wie schwierig es ist, auch Menschen zu managen. Kann auch mal zum Albtraum werden. Und eben dann sagst du dir aus verschiedenen Gründen, vielleicht machst du jetzt was anderes. Und da kann man auch eine Karriere als Expertin machen. Ja, ich habe also beides gemacht in meinem Berufsleben und habe das eben unter anderem bei Morningstar gesehen, weil als ich dort zum Beispiel angekommen bin, war ein CEO dabei, der war vorher, der war lange Jahre Analyst, der wurde dann CEO und dann hatten die ihre Meinung irgendwie geändert im Management. Die Gründe weiß ich nicht genau, weil damals war ich ganz frisch dabei. Und dann ist der damalige CEO hat einen anderen Job bekommen und der ist war Jahrzehnte danach immer noch im Unternehmen und da hat keiner gesagt, ja Gott, der Typ ist blöd, der ist jetzt nicht mehr CEO und so weiter. Und das ist, was ich eben meine, das war eigentlich ein sehr modernes Unternehmen, weil man eben aus verschiedenen Gründen hatte der eine andere Rolle, die dann besser zu ihm gepasst hat. Und das können manche vielleicht nicht mit ihrem Ego verkraften, das trifft meist auch auf die Männer zu, die natürlich, ne, eine lineare Vorstellung haben, die in der Regel auch für sich die große Verantwortung tragen und tragen wollen für Frau und Familie und sich dann da sehr schwer tun, ne? Weil manche hätten, die meisten hätten dann wahrscheinlich gekündigt, dann gesagt, okay, ich gehe woanders hin, tue ich, lasse ich mir nicht gefallen und so, ne? Aber du
Das
weißt ja
ist
nicht, wie die Umstände waren. So,
ja.
also mein Plädoyer ist eben einfach nicht nur so eine Durchlässigkeit, Karriere kann in Wellen verlaufen und darf in Wellen verlaufen, für Männer wie für Frauen. Ja, weil ich sehe auch sehr viele Männer, die um die 50 wirklich Burnout-Probleme haben. Und das ist aus meiner Sicht auch dem geschuldet, dem Druck, den sie sich selbst aussetzen. Und deshalb kann man da auch viel Druck rausnehmen, indem man einfach für sich sagt, hey, pass auf, ich bin jetzt ein Top-Ingenieur für dieses Thema. Ich will aber nicht mehr 30 Leute managen. Und ich möchte einfach das und das machen. Und warum soll man das abstrafen? Ja, dann verdienst du trotzdem dein Geld und vielleicht hast du später wieder Interesse, mehr eine andere Art von Verantwortung zu übernehmen. Okay, dann mach das und dann sollte auch der Arbeitgeber dem gegenüber offen sein und nicht sagen, der bringt's nicht. Ja, das
Wie
ist ja
so eine
Quatsch.
Degradierung oder so, dann wird es
Genau.
halt häufig gesehen, ja, leider.
Ja,
Ja.
und das ist es nicht. Ja, es kann so sein, dass das wird aber dann, das weiß man ja dann, das weiß ja die einzelne Person selber, wie das dann verläuft. Aber ich plädiere eben dafür, dass man eben da eine gesündere Einstellung hat, die dem Jahr 2024 entspricht.
Also das sehe ich genauso und das ist auch so ein bisschen ein Appell, den wir vielleicht beide hier geben an alle, die zuhören, na, dass Karrieren eben verschiedene Formen haben können und das ja immer eine Entwicklung, Weiterentwicklung ist, auch wenn es eine fachliche Weiterentwicklung ist und nicht wirklich diese Karriereleiter so strikt nach oben. Ja, und wie du sagst, man macht sich ja da
Genau.
häufig unnötigerweise dann Druck, der häufig ja nicht gesund ist dann einfach. Ja? Genau.
Absolut, absolut.
Jetzt hast du wirklich ja so viele Jahre Erfahrung in verschiedenen Bereichen und jetzt möchte ich dich einfach mal fragen, was du denn sagen würdest oder hier den Hörern, Hörerinnen gerne mitgeben würdest. Es sind viele, die hier zuhören, die auch so im Personalbereich arbeiten und irgendwo ja auch auf der Arbeitgeberseite dann tätig sind. Was da so deine Tipps sind oder was aus deiner Sicht denn eigentlich wichtig ist, um zu sagen, das macht einen Arbeitgeber attraktiv.
Was macht einen Arbeitgeber attraktiv? Ja, ich denke, wichtig ist, dass man offen ist, ja, dass man ja eigentlich all die Dinge, die ich jetzt gesagt habe, dass
Ja.
man wertschätzend auf die Leute zugeht, klare Ziele aber formuliert und Erwartungshaltungen formuliert, weil wie
Ja.
gesagt, es ist jetzt nicht ein Kuschelkurs. Wir sind hier auch nicht in der Demokratie, ja, das hat mein ehemaliger Kollege von mir gesagt hat, ne? Es ist hier nicht, wer die Mehrheit muss nicht unbedingt gewinnen oder so. Aber da gibt es schon klare Regeln, aber die kann man ja kommunizieren und dann weiß ja auch jeder, dass immer wieder bei dem Thema, wo er dran ist. Und jeder wird gehört, wird wertschätzend beachtet, aber eben auch wohl wissend, dass nicht jede Idee eine gute Idee ist. Da schließe ich mich komplett ein. Oft genug habe ich tolle Ideen, die ich fantastisch finde, und alle anderen denken, rollen mit den Augen, hey, okay, Anne wieder, ja. Aber damit muss man eben auch leben. Also ich glaube, wenn man das aber entsprechend alle zu Wort kommen lässt und ja, dann, ich finde auch immer wichtig, dass man da keine geschlossenen Türen hat. Ja, also das ist auch von gestern, dass man eben eine offene Bürofläche hat und ja, man kann sich einen Einzelraum holen bei Bedarf in größeren Firmen. Aber das signalisiert schon mal sehr, sehr viel. Ja, zum Beispiel nur als Abschluss der Gründer von Morningstar, der ja heute dreifacher Milliardär ist. Ja, der hat immer in der Mitte des Büros gesessen. Okay, die hatten dann 5 Stockwerke hinterher bei Morningstar in Chicago, aber der war immer präsent. Ja, und deshalb war der nicht minder erfolgreich und wurde nicht minder geschätzt. Das ist nämlich auch ein Fehler. Jeder weiß, wer der Chef ist. Ja, du haust den nicht einfach an und fragst ihn irgendwas Blödes. Ja, und das ist so. Ja, und ich glaube, da sollten sich manche vielleicht einfach auch ein bisschen mehr zutrauen.
Ja, absolut. Also wunderbar. Da war jetzt wirklich sehr, sehr viel dabei und ich hoffe, der eine oder andere konnte da was mitnehmen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, liebe Anne, und ich verlinke natürlich eure Webseite, gerne auch den Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre und wünsche ganz viel Erfolg weiterhin mit dieser tollen Mission, die ihr da verfolgt.
Ja, ganz lieben Dank, Maro. Du kommst ja zu mir auch im Podcast, weil dein Intellekt wollen wir natürlich auch bei unseren Damen hören. Und von daher freue ich mich, wenn wir da wieder sprechen. Und danke für die Einladung.
Sehr gerne.